Jesus hat sich in Jerusalem als Messias repräsentiert oder präsentiert, besser gesagt, und er hat sich von den Volksmassen feiern lassen als Messias, als den Retter, als den König Israels. Die Menschen haben geschrien, als er nach Jerusalem eingezogen ist: Hosanna, dem Sohn Davids, rette uns, Messias. Und das hat ganz schönes Aufsehen erregt in der Stadt. In Matthäus Evangelium können wir lesen, dass die ganze Stadt in Bewegung war. Aber dann hat Jesus was getan, was das Volk nicht erwartet hat. Statt in die Stadt einzuziehen und das Volk zu sammeln und eine Armee zu bilden und die Römer rauszuwerfen, ist Jesus in ihren Tempel gegangen, in ihr Heiligtum, und hat begonnen, dort die Händler rauszuwerfen und die Tische der Geldwechsler umzustoßen. Und erinnert euch, dass die hohen Priester, die Leiter Israels, da mitgeschnitten haben an diesen Geschäften, die im Tempel stattgefunden haben. Jesus hat dieses Geschäft zerstört, hat gesagt: Raus mit euch! Steht geschrieben, mein Haus, das soll ein Bethaus sein, aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und so hat Jesus das Haus seines Vaters gereinigt. Und Jesus hat geheilt. Jesus hat Wunder getan. Und er hat gelehrt dort im Tempel. Und die kleinen Kinder, die haben dort im Tempel geschrien und gesagt: Hosanna, haben gesungen. Psalm 118, einen messianischen Psalm. Und stell dir vor, du wärst einer dieser religiösen Leiter. Versetz dich mal da rein. Vielleicht, was uns näher ist, stell dir vor, du wärst der Papst. Und wenn man der Bildzeitung glauben darf, sind wir ja alle Papst jetzt. Stell dir vor, du wärst der Papst und du würdest es erlauben, dass Rosenkränze und Weihwasser und so Zeug im Petersdom in Rom verkauft werden darf. Und dann wird irgend so ein Straßenprediger vom Lande daherkommen und diese ganzen Verkaufstische umstoßen, die Händler rausschmeißen aus deiner Kirche. Wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du reagieren? Wahrscheinlich würden wir uns denken: Was glaubt er? Wer er ist? Woher nimmt sich der das Recht? Und so ging es den jüdischen Leitern hier. In Vers 27 lesen wir: Und sie kommen wieder nach Jerusalem, das heißt Jesus und seine Jünger. Und als er in dem Tempel umherging, kommen die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sagen zu ihm: In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge tust? Das ist eine hohe Abordnung, die hier zu Jesus kommt. Das sind die religiösen und die politischen Leiter der Nation, die hohen Priester, Kaiaphas und Annas, die Ältesten des Volkes, das war der Hohe Rat, das höchste jüdische Gremium, höchste religiöse Autorität, die Schriftgelehrten, das waren die obersten Theologen. Also im Augen des Volkes waren das, wie heute vielleicht der Papst und seine Kurienkardinäle. So eine Art Inquisition, die hier zu Jesus kommt, im Tempel. Stellen wir uns so vor, wie sie Martin Luther vor der Inquisition zitiert haben. So ähnlich war das hier. Sie kommen hier in den Tempel und sie stellen Jesus zur Rede. Und stellt euch jetzt mal bildlich vor, diesen Kontrast. Hier kommen diese hohen Priester und die Leiter in ihren wallenden, kostbaren Gewändern und da ist Jesus, der einfache Typ vom Land, im T-Shirt und in der Jeans. Heute hätte er das wahrscheinlich an, er hat das normales Gewand angehabt, ein einfaches damals. Da kommen die Theologen mit ihren Uni-Abschlüssen und hier ist ein einfacher Zimmermann, unter Anführungszeichen, ohne formale Ausbildung. Jerusalem war die Stadt der Intellektuellen, die Stadt der Religiösen und was war ähnlich damals wie auch heute bei uns hier, dass Ausbildung alles ist und Ausbildung wichtiger ist als das, was du wirklich kannst. Auf jeden Fall ohne die richtige Ausbildung, ohne das richtige Zeugnis hast du nicht viel gegolten, selbst wenn du Gottes Sohn bist. Sie waren die Ältesten und meist war das auch so, dass die Leute ziemlich alt waren, weil im Gegensatz zu heute, wo Jungsein in ist und alle versuchen, ihre Jugend zu erhalten, war damals Alter angesehen und graues Haar. Und da kommen diese Ältesten des Volkes mit langen, grauen Bärten, wallenden Gewändern. Auf der anderen Seite Jesus, er war gerade in seinen frühen 30ern. Und in der damaligen Gesellschaft unter 30 Jahre hat dir überhaupt niemand zugehört. Da hattest du überhaupt nichts öffentlich zu sagen. Jesus war noch relativ jung für damals. Diese Leute waren die oberste Autorität, das oberste Gericht. Das waren diejenigen, die die Lehrautorität erteilt haben, den Rabbis. Und auf der anderen Seite haben wir Jesus, der war so ein selbsternannter Rabbi vom Land. Der hat niemanden um Erlaubnis gefragt. Und doch ist Jesus der, dem die Massen zujubeln und als Messias feiern. Und Jesus hat Dinge getan, die die Leiter nicht tun konnten. Jesus hat geheilt. Jesus hat Wunder getan. Jesus hat gepredigt und gelehrt auf eine Art und Weise, dass das Volk erstaunt war. Und dass das Volk gesagt hat, der lehrt wie einer, der Autorität hat, nicht wie unsere Leiter. Da war ein Unterschied da. Und jetzt ist er in dem Tempel. Und er hat dort das Kommando übernommen, hat die Leute rausgeschmissen, die nicht dort sein sollten. Und er lehrt. Er hat sich wieder über die Autorität der Leiter hinweggesetzt. Und im Vers 11 hatten wir schon gelesen, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Leider waren zornig, haben die ganze Nacht beratschlagt, Pläne geschmiedet, wie sie ihn töten können. Sie waren bestimmt und haben gesagt, das kann nicht so weitergehen. Der muss aus dem Weg, den müssen wir stoppen. Und hier ist Jesus. Und er lehrt wieder, sagt uns das Matthäus-Evangelium, natürlich ohne offizielle Lehrerlaubnis von den Obersten. Und jetzt kommen sie daher. Der Papst und die ganze Inquisition. Sie unterbrechen Jesus beim Lehren und sie stellen seine Autorität in Frage. Vers 28, in welcher Vollmacht, in welcher Autorität tust du diese Dinge? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge tust? Wer hat dir Erlaubnis gegeben zu lehren? Wer hat dir Erlaubnis gegeben zu tun, was du tust? Woher hast du diese Vollmacht? Ich meine, Jesus hatte Vollmacht, ohne Zweifel. War offensichtlich, konnte keiner verleugnen, hatte übernatürliche Macht. Woher hast du das? Wenn wir uns da reinversetzen in die Situation, können wir spüren, die Spannung, die in der Luft lag. War ein öffentlicher Ort, war im Tempel wahrscheinlich in einem der Vorhöfe, Leute um sie herum, die Jesus gerade gelehrt hatte. Kann man vorstellen, es war sehr still. Konnte eine Stecknadel fallen hören. Was wird Jesus tun? Woher hast du diese Vollmacht? War keine ehrliche Frage natürlich. Wir wissen aus Kapitel 3, dass zumindest die Pharisäer aus Jerusalem schon beschlossen hatten, dass Jesus mit satanischer Macht wirkt. Die hatten ihn schon abgelehnt in ihrem Herzen. Und wie gesagt, hier im Vers 18, da haben wir schon gelernt, dass ihre Motivation war, nicht die Wahrheit rauszufinden, sondern ihn umzubringen. Ich meine, die wussten, dass er von Gott war. Jeder Mensch, der nachdenkt, dem muss das klar sein. Satan wird nicht Menschen heil machen, wird nicht Gutes tun, wird nicht seine eigenen Dämonen bekämpfen. Leitern war es eigentlich egal, woher Jesus Autorität hat oder woher er kommt. Die wollten ihn aus dem Weg haben. Die waren nicht interessiert an Wahrheit, die waren nur daran interessiert, ihre Macht zu erhalten. Und die würden Jesus nie als Gott, als Messias akzeptieren. Er, der so anders war, als sie sich das in ihren Gedanken vorgestellt haben, dieser arme Prediger vom Lande. Dieser Ungebildete. Und sie stellen ihm hier eine Fangfrage. Von wem hast du diese Autorität? Wenn er gesagt hätte, von Gott, dann hätten sie ihn als Gotteslästerer angeklagt. Wenn er gesagt hat, ich habe das von Menschen, dann wäre er so ein Aufrührer gewesen, der sich über die offizielle Autorität, die offiziellen Leiter hinwegsetzt. Wir haben geglaubt, die sind super schlau. Haben sie gedacht, jetzt haben wir ihn. Jesus, egal wie du antwortest, schaufelst dir dein eigenes Grab. Aber sie werden wieder rausfinden, dass es dumm ist, zu versuchen, Jesus auszutricksen. Es ist blöd, wenn wir versuchen, mit Gott zu argumentieren oder wenn wir versuchen, Gott oder Jesus in Frage zu stellen. Jesus ist Gott und er spielt hier in einer ganz anderen Liga. Wenn wir vom Fußball reden würden, wäre Jesus vielleicht der Weltfußballer des Jahres und die Typen und auch wir würden nicht mal in der untersten Lokalliga spielen. Die haben immer den Kürzeren gezogen, wenn sie Jesus in Frage gestellt haben und wenn sie mit ihm diskutiert haben. Jesus tut jetzt was, was sehr üblich war in Diskussionen unter Rabbis. Er antwortet mit einer Gegenfrage. Er sagt im Vers 29, Jesus aber sprach zu ihnen, ich will euch ein Wort fragen, antwortet mir, und ich werde euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Faires Angebot, ihr beantwortet meine Frage und ich beantworte euch eure Frage. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Johannes der Täufer, hat er sein eigenes menschliches Ding gedreht oder hat ihn Gott gesandt? War das Gottes Werk, was er vollbracht hat? Johannes hat die Menschen mit der Taufe zur Buße getauft, als Vorbereitung auf den Messias. Und als Johannes Jesus kommen sah, in Johannes 1 hat er gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Oh? Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, Gott, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und ich habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes der Täufer hat Jesus bezeugt als den Messias, als den Retter, als den Sohn Gottes. Und er hat das Volk aufgerufen, auf ihn zu reagieren. Er hat gepredigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Und vielleicht erinnert ihr euch auch daran, dass er mit den Pharisäern nicht so sanft umgesprungen ist, Johannes der Täufer. Er hat zu ihnen gesagt, und da waren wahrscheinlich einige, die jetzt auch hier gegenwärtig waren. In Matthäus 3 heißt es, als aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Otternbrut! Auf gut Deutsch, Teufelskinder. Das war kein Kompliment für religiöse Leiter. Teufelskinder! Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Das hat Johannes der Täufer zu den Pharisäern gesagt. Also er war nicht beliebt bei den religiösen Leitern. Die haben ihn nicht wirklich gemocht. Außerdem war Johannes der Täufer auch wieder so ein Untergrundprediger, der außerhalb von ihren religiösen Strukturen und von ihrer Kontrolle gewirkt hat. Und solche Leute sind Machtmenschen immer ein Dorn im Auge, die sie nicht kontrollieren können. Und ich bin mir sicher, die religiösen Leiter Israels waren froh, als Johannes zum Schweigen gebracht wurde von König Herodes, als der einen Kopf kürzer gemacht hat. Diese Leiter hätten sich nie gedemütigt vor diesem einfachen, ungebildeten, ein bisschen rustikalen Mann, Johannes. gekleidet mit so einem rauen Mantel, Ledergürtel, die Heuschrecken vielleicht noch aus dem Mund gehangen. War ein bisschen ein seltsamer Typ. Ein bisschen außerhalb der religiösen Traditionen. Und die hätten sich sicher nicht gedemütigt vor ihm, sich von dem Mann taufen lassen, der Papst und seine Kardinäle. Die hätten nie zugegeben, dass sie Sünder sind, dass sie Buße nötig haben, dass sie einen persönlichen Messias und Retter brauchen. Es waren religiöse Heuchler, deren Herz fern war von Gott, die ohne echte geistliche Frucht waren. Denen ging es überhaupt nicht um geistliche Dinge, denen ging es um Macht, denen ging es um Ansehen. Und so eine schlaue Frage, die ihnen Jesus stellt, war die Taufe des Johannes vom Himmel, von Gott oder von den Menschen? Antwortet mir. Und sie haben hier ein Dilemma. Sie überlegten miteinander und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Sollten wir aber sagen von Menschen, sie fürchteten das Volk. Denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet sei. Dilemma. Sie konnten nicht sagen, dass Johannes von Gott war, weil dann müssen sie Jesus als Messias anerkennen, weil der hat Jesus klar als solchen bezeugt. Und sie müssen zugeben, dass sie Schlangenkinder sind, weil das hat er über sie gesagt. Hätten das zugeben müssen, dass sie falsch gelebt haben und hätten Buße tun müssen, sich demütigen müssen, und das wollten sie auch nicht, da waren sie zu stolz. Ist auch ein Grund, warum viele Menschen heute Gott ablehnen und nicht an ihn glauben wollen. Obwohl sie im Herzen wissen, dass er existiert. Weil wenn sie das zugeben würden, dann müssen sie ihr Leben ändern. Und das wollen viele nicht. Müssen sie zugeben, dass sie einen Retter brauchen. Und da sind viele so stolz. Und deswegen schieben sie dann irgendwelche intellektuellen Probleme vor, ob das dann die Evolutionstheorie und Schöpfung oder sonst irgendwas ist. Leute sagen, ich kann nicht glauben. Wirklichkeit sagen sie, ich will nicht glauben. Wirklichkeit ist es kein intellektuelles Problem, sondern ein geistliches Problem, ein moralisches Problem, was sie mit Gott haben. Also die Leute konnten nicht sagen, er ist von Gott, weil sie nicht reagiert haben auf das, was Johannes gesagt hat. Aber sie wollten Johannes auch nicht verleugnen, dass er von Gott ist, weil das Volk hat ihn für einen Propheten gehalten, der von Gott gekommen ist. Und das Volk hat ihm geglaubt. Und diese leider waren auch gute Politiker. Und die wollten sich nicht mit dem Volk verscherzen. Die wollten sich nicht gegen die öffentliche Meinung stellen. Und das war eine sehr öffentliche Debatte dort im Tempel. Die Leute haben zugehört. Also die haben hier ein echtes Dilemma. Jesus hat den Spieß umgedreht. Die haben gedacht, ah, jetzt haben wir ihn. Fangfrage. Jesus stellt eine Gegenfrage und jetzt stehen sie mitten. Rücken zur Wand, jetzt sind sie in der Klemme. Und sie antworteten und sagten zu Jesus, wir wissen es nicht. Das war natürlich eine Lüge, die wussten genau, wer er ist. Es war auch ziemlich peinlich. Wenn die religiösen Leiter, die großen Theologen sagen müssen, wir wissen es nicht. Ziemlich peinlich, war keine gute Antwort auf eine einfache Frage, zumindest nicht für den Papst und den Theologen, den Uniprofessoren, den Politikern. Ich weiß nicht, da. Deswegen sagen die Politiker heute das nicht. Deswegen geben sie irgendwelche Antworten, dass sie sagen, ja, ja oder nein, das kann man nicht so einfach beantworten, das kann man nicht so global sehen, man muss das eher diffizil prinzipiell betrachten und in Betracht ziehen, dass Ja und Nein relative Größen sind. Aber ich kann versichern, es war eine gute Frage und wir haben alles unter Kontrolle, wir haben die Antworten. Das wäre so eine typische Politiker-Antwort. Also die armen Typen hier müssen sagen, wir wissen es nicht. War peinlich, aber war noch immer weniger peinlich als die anderen beiden Alternativen, die sie hatten. War kein guter Tag für die religiösen Leiter. Standen ziemlich blöd da. Also sie antworteten und sagten zu Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus spricht zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Wenn ihr mir nicht antwortet, antworte ich euch nicht. Ende der Debatte. Die Leute haben nicht ehrlich auf Johannes den Täufer reagiert, also werden sie auch nicht ehrlich auf Jesus reagieren. Und Jesus sagt, okay, das war's. Seht ihr, Gott kennt unsere Herzen. Jesus sagt, wer ihn ehrlich sucht, der wird ihn finden und dem wird er Offenbarung geben, dem wird er antworten. Aber Gott lässt sich nicht veräppeln. Gott kennt unsere Herzen. Du bist ein absoluter Narr, wenn du versuchst, Gott irgendwie an der Nase rumzuführen. Nee, wir werden eines Tages alle vor ihm stehen und er wird uns richten und wir werden ihm Rechenschaft ablegen. Die Frage ist nicht, wer er ist oder ob er Autorität hat über unser Leben, ob er in unser Leben sprechen darf. Die Frage ist, was hast du mit ihm gemacht? Hast du ihn angenommen als Herrn und als Retter? Hast du dich ihm unterworfen? Oder hast du rebelliert gegen ihn? Hast du ihn abgelehnt? Und deine Antwort wird nicht ihn verändern, wer er ist. Er ist Gott, egal was wir glauben. Es wird verändern, wo wir die Ewigkeit verbringen werden und unser Schicksal bestimmen. Also, es ist schwachsinnig zu versuchen, diese dummen, kleinen, religiösen Spielchen oder intellektuellen Spielchen mit Gott zu spielen. Das zieht nicht, das beeindruckt Gott überhaupt nicht. Es ist besser, ehrlich zu sein vor ihm und offen zu sein und Buße zu tun, wenn es notwendig ist. Ihn Gott sein lassen in unserem Leben und dass wir unseren Platz als Geschöpfe einnehmen, als seine geliebten Geschöpfe. Das ist so wunderbar befreiend, wenn wir das tun. Wenn wir ihn einfach Gott sein lassen in unserem Leben. Und er ist so ein wunderbarer Gott, so liebevoll, so gnädig. Und er möchte uns segnen. Aber er kann seine Geschenke, seinen Segen nicht über uns ausschütten, solange wir rebellisch sind und ehrlich sind. Ihr beantwortet meine Frage nicht, sagt Jesus, beantworte ich eure nicht. Ende der Debatte. Und jetzt dreht er einfach die Rollen um. Es sind nicht länger die Leiter, die Jesus verhören, sondern jetzt wird er sie konfrontieren. Jetzt spricht er zu ihnen. Vers 1, Kapitel 12. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Wird ihnen in ein Gleichnis antworten, wer er ist und was seine Autorität ist. Und er wird ihnen im Gleichnis auch ihre Herzen bloßstellen, wird es ans Licht bringen. Weil die wussten genau, wer er ist. Aber sie haben ihn trotzdem abgelehnt. Und so fing er an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg. Sehr vertrautes Bild für alle. Und er setzte einen Zaun darum und grub einen Keltertrog. Das heißt, so eine Vertiefung, wo sie die Weintrauben ausgetreten haben. Und er baute einen Turm. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außerhalb des Landes. Sehr vertrautes Bild. Besitzer eines Weinberges tut alles, um den schön herzurichten. Und dann verpachtet er ihn als an Verwalter und er reist weg. Sehr vertrautes Bild. Vertrautes Bild auch für die religiösen Leiter. Dieses Bild von Weinberg war denen bekannt. Jeder Jude hätte damals automatisch an Jesaja 5 gedacht. Wer Lust hat mitzulesen, steigt auf Jesaja 5. Wir lesen ab Vers 1. Bild von Weinberg. Da ist es im Propheten Jesaja: Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Tolle Lage. Südhang. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Man hat alles getan, was man tun kann. Gute Lage. Doch er brachte schlechte Beeren. Oh. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun? Und ich hätte es nicht an ihm getan. Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden, in Dornen und Disteln soll er aufgehen, und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Dann heißt im Vers 7, denn der Weinberg des Herrn der Herrscher ist das Haus Israel, und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Und er wartete auf Rechtsspruch, auf gute Frucht, und siehe Rechtsbruch, das sind die schlechten Beeren, auf Gerechtigkeit, und siehe da Geschrei über Schlechtigkeit. Also, der Weinberg, ein vertrautes Bild für Israel im Alten Testament. Was der Prophet Jesaja als Bild gebraucht hat für Israel zu seiner Zeit. Israel, Gottes Volk, das Gott erwählt hat, das er gebaut hat, um das er sich gekümmert hat, das er versorgt hat, wie dieser Weingärtner den Weingarten. Versorgt mit allem, was sie zum Wachsen brauchen, mit allem, was sie brauchen, um Frucht zu bringen. Und dann erwartet er Frucht von Israel. Das erwartet er auch von uns. Was ist die Frucht, die er von uns will? Jesus hat es einfach gemacht. Er hat gesagt, dass wir Gott lieben mit allem, was wir sind, und unseren Nächsten lieben für uns selbst. Das ist im Wesentlichen, was er von uns will. Aber Israel hat keine Frucht gebracht, die man hätte erwarten sollen, sondern hat nur schlechte Beeren gebracht. Im Bild, schlechte Frucht, Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit. Sie haben gegen Gott rebelliert. Sie haben sich selbst und ihre Götzen mehr geliebt als Gott. Und in dieser Situation spricht Jesaja dieses prophetische Bild von dem Weinberg rein und sagt im Prinzip, weil die Nation fruchtlos war, wird Gott sie richten. Ähnlich wie dieses Bild von dem Feigenbaum, was wir vor 2 Wochen angesehen haben in Markus 11. Also Israel ist der Weinberg. War ein sehr bekanntes Bild aus dem Alten Testament, und diese Theologen, die haben natürlich sofort daran gedacht. Denen war klar, was Jesus hier bildlich anspricht. Und jetzt fügt Jesus hier diesem Bild vom Weinberg noch ein Detail hinzu. Er sagt, der Besitzer des Weinbergs, also Gott, verpachtet seinen Weinberg an Verwalter, an Weingärtner. Und die sollen sich um den Weinberg kümmern, also dafür sorgen, dass er Frucht bringt. Und dann erwartet der Eigentümer natürlich im Gegenzug dazu seinen Anteil. War normalerweise ein Drittel bis zur Hälfte des Ertrags, was der Eigentümer bekommen hat. Und den Rest hat der Verwalter gekriegt für seine Arbeit und für seine Verwalterschaft. Wer sind die, denen Gott seinen Weinberg, das Volk Israel, anvertraut hat? Ich denke, es ist auch offensichtlich, das waren die Leute, zu denen Jesus hier gesprochen hat. Das waren die religiösen Leiter. Die hatten einen heiligen Auftrag, hatten einen riesen Vertrauensvorschuss von Gott, Auftrag dafür zu sorgen, dass Gottes Volk Frucht bringt. Das war die Aufgabe der Leiterschaft, dass der Weinberg fruchtbar ist. Und dann haben die Weingärtner aber ihr Amt missbraucht. Seht hier im Vers 3. Oder lesen wir nochmal Vers 2. Er sandte zur bestimmten Zeit zu den Weingärtnern einen Knecht, um von den Weingärtnern von der Frucht des Weinbergs zu empfangen. Also klar, der Besitzer schickt einen Knecht hin, um seinen Anteil zu kassieren von der Frucht. Vers 3. Aber sie nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. Und wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. Und er sandte einen anderen, und den töteten sie, und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Also die Weingärtner haben ihr Amt missbraucht. Die wollten nicht nur Verwalter sein, die wollten den Weinberg für sich selbst haben, für ihre eigenen selbstsüchtigen Interessen. So waren die Leiter Israels. Wichtiges Prinzip für uns. Wenn Gott dich als Leiter eingesetzt hat, an dir Menschen anvertraut hat, sei es deine Familie, als Vater und Ehemann, sei es in der Gemeinde, sei es ein Hauskreis, den Gott dir anvertraut hat, eine Jugendgruppe, Sei es, dass du Chef bist und Gott hat dir Untergebene anvertraut. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Leute nicht dir gehören. Sondern gerade wenn wir über die Gemeinde sprechen, dann sind Gottes Kinder. Und die sind dir anvertraut als Verwalter. Sind dir anvertraut, dass du ihnen hilfst, geistlich fruchtbar zu sein. Epheserbrief spricht Gott hier zu den Leitern und sagt, diese Dienste sind dazu da, um die Gemeinde zuzurüsten, zum Dienst an den Heiligen. Dass sie geistig wachsen können. Aber sie sind nicht dein Eigentum. Nicht, dass du sie für deine Zwecke irgendwo, selbstsüchtige Dinge zu missbrauchen. Es ist wichtig, dass wir das im Blick behalten, wenn wir von Leidenschaft reden. Und wer sind die Knechte hier in diesem Bild? Knechte im Alten Testament, die Gott zu seinem Volk und zu den Leitern gesandt hat. Wer sind die, die sein Volk, die Leiter zur Rechenschaft gezogen haben, herausgefordert haben, Frucht zu bringen für Gott? Wer waren die Leute im Alten Testament?
Propheten.
Propheten, genau, offensichtlich. Und wir wissen aus der Geschichte, die meisten Propheten haben die religiösen Leiter nicht gut behandelt. Tradition sagt uns, Jeremia und Zacharia wurden gesteinigt. Jesaja wurde in zwei gesägt bei lebendigem Leib. Elia und Amos mussten fliehen. Johannes der Täufer wurde enthauptet. Haben sie nicht gut behandelt. Und was hat der Herr getan als Reaktion drauf? Wird er Feuer vom Himmel schicken und die alle auslöschen? Nein. Er hat sie gezüchtigt, aber er hat sie nicht ausgelöscht. Er ist so geduldig und so aufopfernd, so liebevoll. Seht, was er hier getan hat oder was er tut. Jetzt wird es für die Zuhörer von der Vergangenheit zur Gegenwart. In Vers 6 sagt er, noch einen hatte er, einen geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten zu ihnen, indem er sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Hat einen geliebten Sohn. Und er hat ihn gesandt, um sie aus dieser Fruchtlosigkeit und dem drohenden Gericht zu erretten. Seht ihr, es war die letzte Chance. Als Letztes sandte er zu ihnen seinen geliebten Sohn. Vers 7, aber jene Weingärtner sprachen zueinander, dieser ist der Erbe. Kommt, lass uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Also er deckt hier die Gedanken ihrer Herzen auf. Die hatten das gerade geplant, ne? Vers 18, die hatten geplant, ihn umzubringen. Was Jesus hier offenbar macht, ist, dass diese religiösen Leiter genau wussten, wer er ist. Wussten, dass er der Messias ist, der König Israels, der Retter, der König, der Erbe des Vaters. Vers 8, jetzt wird es prophetisch. Und sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Jesus sagt ihnen hier prophetisch, dass sie diesen bösen Plan ihres Herzens ausführen werden und dass sie ihn umbringen werden. Ist auch ein wichtiges Prinzip. Leute, die wir denken, so werden wir letztendlich auch handeln. Sie hatten diese Gedanken in ihrem Herzen und Jesus sagt ihnen prophetisch, ja, ihr werdet es auch ausführen. Wie wir denken, so werden wir handeln. Jesus hat uns gelehrt in der Bergpredigt, dass so Dinge wie Mord und Ehebruch im Herzen beginnen, in unseren Gedanken. Böse Taten beginnen im Denken, auch gute Taten übrigens. Deswegen müssen wir aufpassen, was wir denken. Wir müssen aufpassen, was wir zulassen. Welche Gedanken. Welchen Gedanken wir nachhängen. Dass wir nicht unreinen oder unversöhnlichen, negativen, bösen Gedanken nachhängen, dass wir die stoppen und stattdessen uns auf das ausrichten, was rein ist und was gut ist. Das, was die Bibel uns sagt. Philipper 4 zum Beispiel. Da heißt es, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Darüber denkt nach. Darauf richtet euer Herz. Kolosser 3, da heißt es, sinnt auf das, was droben ist. Auf Gottes Dinge und nicht auf das, was auf der Erde ist. Sieh, unser Denken, da findet der geistliche Kampf statt. In unserem Leben, in unseren Gedanken. Und es hat echte, reale Konsequenzen, womit wir unser Denken füllen. Ob wir unser Denken füllen mit Gottes Wort, über ihn nachdenken, über seine Liebe, seinen Charakter, die Hoffnung, die wir in ihm haben. Dass wir Lieder singen, die in diesen Inhalt haben. Dass wir aufbauende Gemeinschaft mit den Geschwistern haben. Oder ob wir unser Hirn, unser Denken mit perversen Filmen füllen, die wir uns anschauen. Oder perversen Songs, die wir uns anhören. Oder vielleicht mit materialistischen Gedanken, wenn wir diese materialistischen Lifestyle-Magazine lesen, die uns anspornen, irgendwelche Luxusgüter zu kaufen, die eh keiner braucht und die wir eh nicht wollen eigentlich. Der Habgier geweckt wird. Oder wenn wir unversöhnlichen Gedanken nachhängen, negativen Tratsch zuhören, mit verdorbenen Leuten am Stammtisch rumsitzen. Das hat Konsequenzen. Wenn du dein Denken, dein Herz mit Schrott füllst, dann wird letztlich auch Schrott aus deinem Leben rauskommen. Wie du denkst, so wirst du handeln. Wenn du dein Herz, deine Gedanken auf Jesus ausrichtest und auf reine, heile Dinge, dann wirst du auch ein heiles Leben leben. Das ist ein ganz wichtiges, machtvolles Prinzip. Gedanken beeinflussen unsere Gefühle und unsere Wünsche und die beeinflussen dann unser Handeln. Und wenn du nur am Tun ansetzt, dann setzt du am falschen Ende an. Wenn du den Kopf voll Mist hast und du denkst, nein, aber ich werde das nicht tun, ich werde es nicht tun, dann hast du den Kampf ja eigentlich schon fast verloren. Ich meine, nie zu spät zu stoppen und zu sagen, halt, stopp, retour. Jesus hat gesagt, wir werden nicht zulassen, dass uns irgendeine Versuchung überkommt, wo wir keinen Ausgang haben, wo wir nicht Nein sagen können. Mit seiner Kraft ist auch das möglich, aber es ist viel schwerer, da anzusetzen, als vorher anzusetzen beim Denken. Je früher wir ansetzen, desto einfacher ist es. Wenn du dein Denken, dein Leben auf Jesus ausrichtest und auf reine, heilige Dinge ausrichtest, dann wirst du dir ganz viele Versuchungen ersparen. Wichtiges Prinzip. Sie haben gesagt, sie haben gedacht, da ist der Erbe, lass uns ihn töten. Und sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Dann dieses Denken, wenn der einzige Sohn, der Erbe, tot ist und der keine Nachkommen hat, dann wurde normalerweise das Erbe dem Verwalter übertragen, weil niemand anderer da war. Das war das Denken. Diese Leute haben gedacht, wir wollen den Weinberg für uns. Wir wollen Herrscher über Israel sein. Nicht Jesus soll da sein. Wir. Und diese konkreten Leiter der Juden, zu denen Jesus sprach, die sind da weitergegangen als alle anderen vor ihnen. Nicht nur, dass sie Johannes den Täufer abgelehnt haben, als Gottes Propheten, sie haben auch den Sohn abgelehnt. Stephanus in seiner Predigt in Apostelgeschichte Kapitel 7 spricht zu diesen Leuten hier. Er sagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten, Jesus, vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Wow. Eure Väter, die Leiter, die vor euch waren, die haben die Propheten getötet, die über Jesus prophezeit haben, aber ihr seid so weit gegangen, ihr habt Jesus, den Messias, den Sohn Gottes selbst, getötet. Also Jesus sagt hier den Leitern prophetisch voraus, was sie tun werden, dass sie ihn umbringen werden. Zeigt uns einmal mehr, dass Jesus die Kontrolle hatte. Es war nicht irgendein Unfall, Jesus wusste genau, was passieren würde. Und seht hier auch die völlig verblendete, falsche Einschätzung, die die Leiter haben. Das passiert, wenn wir versuchen, stur unseren Willen durchzudrücken. Dann werden wir geistlich blind, sehen die Realität gar nicht mehr. Seht ihr, dass sie erwartet haben, wenn wir ihn umbringen, dann werden wir erben. Dann werden wir an die Stelle des Messias treten, sozusagen. Die Realität war aber, dass der Herr sie richten wird. Es war die letzte Chance. Der Sohn Gottes, Jesus, war das letzte Ultimatum. Und wenn sie Christus ablehnen, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Seht ihr im Vers 9. Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Und das ist passiert. 70 nach Christus hat der römische General, der Titus, der später Kaiser wurde, Jerusalem und den Tempel und die jüdische Nation zerstört. War ein furchtbares Gemetzel. Nicht nur, dass die Römer die Juden umgebracht haben, die haben auch Bürgerkrieg gehabt und sich gegenseitig niedergemetzelt. Wenn man Josephus, dem jüdischen Geschichtsschreiber, glauben darf, sind über 1 Million Juden umgekommen. Und über 100.000 wurden als Sklaven verkauft. Und die ganze Nation wurde zerstreut in alle Welt. Wer Jesus ablehnt, wird von ihm gerichtet werden. Er wird von ihm abgelehnt werden. Das galt für die jüdischen Leiter, für die Nation Israel, das gilt auch für uns heute. Lass uns selbst nicht täuschen, dass wir uns irgendwas vormachen. Vers 10. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn her ist dies geworden und es ist wunderbar in unseren Augen. Jesus zitiert hier aus Psalm 118 wieder. Diesen Psalm, den die Leute gesungen haben, als er nach Jerusalem eingezogen ist. Diesen Psalm, den die Kinder gesungen haben im Tempel. Ein messianischer Psalm. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Eckstein war der wichtigste Stein in einem Gebäude. Eckstein war entweder der eine Stein, an dem das ganze Fundament ausgelegt wurde und ausgerichtet wurde, oder es war der Stein, auf dem die tragende Säule gestanden ist, der das ganze Gebäude gehalten hat. Wer ist dieser Stein, der zum Eckstein wurde? Der ist Jesus natürlich. Und die Bauleute, die Leiter, haben ihn verworfen. Aber er ist der Eckstein geworden. Auf ihm wurde ein neuer Tempel aufgebaut. Ein neues Jerusalem. Die Gemeinde Gottes. Die jüdischen Nachfolger Jesu und die Heiden, die Jesus annehmen. Das ist die Gemeinde. 1. Petrus, Kapitel 2, da heißt es, denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Sind die, die Jesus ablehnen. Aber ihr, die ihr glaubt, denen sagt Petrus, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das ist, was Petrus uns sagt, die Jesus annehmen und an ihn glauben, das sind die neuen Priester, das sind die neue Nation, die sind sein neues Volk. Wir sind jetzt die Verwalter von Gottes Reich, hier und jetzt, als seine Gemeinde. Sind wir treu? Bringen wir Frucht. Wir sind noch mehr als eine heilige Nation und seine Priester. Wir sind adoptierte Kinder in Jesus. Und damit sind wir auch Gottes Erben von seinem Reich, von dem, was er für uns hat. Johannes 1, da heißt es, so viele ihn aufnahmen, Jesus, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Römer 8, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, Papa. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Miterben Christi. Erben Gottes und Miterben Christi. Also durch unsere Identifikation mit Jesus und was er für uns getan hat, können wir Söhne und Töchter Gottes werden. Wir dürfen ihn Papa nennen, den allmächtigen, ewigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott. Wir werden von seinen Feinden zu seinen Kindern. Und wie wunderbar ist es, Kinder zu sein. Kinder haben die volle Aufmerksamkeit ihrer Eltern, ganz besonders. Ganz besonders ihre Liebe, ganz besonders ihr Wohlwollen. Und die sind Erben. Und das dürfen wir sein, Erben Gottes, Kinder Gottes, in Jesus. Wow, das ist eine tolle Sache. Und die jüdischen Leiter haben Jesus abgelehnt und sie ließen sich nicht zur Buße bewegen. Wir sehen im Vers 12, sie suchten ihn zu greifen. Wir können uns das vorstellen, wir können sehen, wie die wütend sind und zittern und so einen dicken Hals haben vor Wut. Sie suchten ihn zu greifen und fürchteten die Volksmenge, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hin gesprochen hatte. Haben genau kapiert, worum es hier geht. Und sie ließen ihn und gingen davon, sind voll Wut abgedampft hier. Wer ist Jesus für dich? Die Bibel sagt uns in Daniel 2, Jesus ist der Stein, der alle Versuche der Menschen, sich selbst zu regieren, zum Almen wert. Die Bibel sagt uns auch, dass Jesus ein Stein des Anstoßes ist für Menschen, die ihn ablehnen. Vor allem religiöse Menschen. Die sagen, es ist zu einfach, an Jesus zu glauben, an sein Erlösungswerk für uns, dass er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Das ist zu einfach, nur zu glauben und dann Vergebung zu haben und von Gott adoptiert zu werden. Nehmen einen Anstoß an Jesus. Und im Matthäus-Evangelium in der Parallelstelle sagt Jesus hier noch dazu, wer Anstoß nimmt, der wird gerichtet werden. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Aber für die, die glauben, für uns als Gemeinde ist Jesus zum Eckstein geworden, zum Fundament eines heilen Lebens. 1. Korinther 1. Wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wer ist Jesus für dich? Was wirst du mit ihm machen? Sehr herausfordernd, wieder mal. Jesus bringt es immer auf den Punkt. Und er verlangt immer eine Entscheidung. Bist du mit mir oder bist du gegen mich? Lass uns beten. Herr, danke für dein Wort. Danke, dass du so klar hier zu den Leitern sprichst, aber auch so klar zu uns sprichst dadurch. Ich bitte dich, zeig jedem Einzelnen, wo er mit dir steht. Ob er mit dir ist oder gegen dich ist. Und ich bete für alle, die dich nicht persönlich kennen, die dich noch nicht angenommen haben, die dich noch ablehnen, dass du ihre Herzen weich machst, dass du sie zu dir ziehst. Und Vater, ich bete für alle von uns, die dich kennen, dass wir uns freuen dran, dass wir dein Volk sein dürfen und deine Priester sein dürfen, dass wir deine geliebten Kinder sein dürfen. Ich bitte dich, dass das uns so begeistert und so prägt, Herr, dass das unsere Identität ist, dir nachzufolgen. Herr, so dass wir unser ganzes Leben, unser Denken mit dir füllen und dass wir als Menschen leben, die wirklich Frucht bringen für dich. Dass wir eines Tages nicht zurückschauen müssen auf unser Leben und sagen müssen, wir haben es versaut oder wir waren fruchtleer und es uns leid tut, sondern dass wir sagen können, wow, Jesus hat Frucht gebracht durch uns, weil wir an ihm festgehalten haben. Bring Frucht, Herr, in unserem Leben. Das ist unser Wunsch. Wir wollen fruchtbar sein und nicht fruchtlos. Darum bitten wir, Herr, hilf uns in Jesu Namen. Amen.